Jesus, danke für die JK, danke für die vergangenen Tage. Du siehst den letzten Tag, den letzten vollen Tag. Ich möchte ihn vor dich legen. Ich möchte dich bitten, dass du ja nochmal richtig präsent wirst, dass wir die letzte Zeit zusammen genießen können. Danke, dass du da bist und dass du ein guter und großer Gott bist. Amen.
Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist und danke dir, dass du uns so sehr liebst. Wir legen dir jetzt diese Zeit hin und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du da bist, dass du Emmy und mich gebrauchst und dass du ja einfach unsere Herzen bewegst und uns veränderst, dass wir dich begreifen und erkennen dürfen und Einblick in deine Herrlichkeit bekommen. So lege ich dir jetzt die Zeit hin und bitte dich um deinen Segen. Amen.
Genau, wir dürfen euch heute mit in das Thema Gebet mit reinnehmen, beten mit ungeteiltem Herzen wie David oder anhand von David. Und wenn wir von Gebet sprechen, dann erstreckt sich uns ein riesiger Gebetsgestaltungsraum. Wir nehmen euch heute mit in diese vier Punkte, an denen hangeln wir uns entlang. Und wir wollen euch Mut machen. Das ist so ein bisschen wie am Mittwochabend, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als Tobi und Anna über das Thema Sex gesprochen haben. Und sie haben ein Bild genommen vom Lebenshaus. Und die Anna hat es erklärt, dass wir auch in unserem geistlichen Leben verschiedene Räume haben, verschiedene Lebensbereiche. Und Gebet durchdringt quasi dieses gesamte Lebenshaus oder möchte das gesamte Lebenshaus durchdringen. Das sind die Flure, durch die das Gebet zieht, wo auch in Zimmern Licht angeknipst wird. Und wir wollen euch jetzt einfach Mut machen, auch wenn vielleicht Punkte für euch jetzt zum wiederholten Mal aufkommen, da einfach mit einem offenen Herzen zuzuhören. Genau. Und bevor wir uns diesen konkreten Gebetsraum anschauen und wie wir den jetzt genau gestalten können und wie sich das Gott auch gedacht hat, finden wir es wertvoll, vorher uns nochmal kurz hineinzugeben, hey, was ist überhaupt die Voraussetzung für Gebet und was ist Gebet eigentlich? Genau. Wir haben eine Gebetsbasis. Diese Gebetsbasis basiert wiederum auf einer Voraussetzung und die steht in Johannes 3, Vers 3. Dort spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier also ganz klar, wenn wir von Neuem nicht geboren sind, also wenn wir keine Kinder Gottes sind, ist Beziehung mit ihm und somit auch Gebet gar nicht möglich. Wenn ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, dann entsteht in mir etwas Neues. In mir zieht Gottes Geist, Gottes Heiliger Geist ein. Der Heilige Geist ist wiederum eins mit Jesus und Gott. Und das heißt, weil jetzt Gott höchstpersönlich durch seinen Geist in mir lebt und wohnt, kann ich überhaupt erst mit Jesus Beziehung leben. Wirkliche und ehrliche, aufrichtige Beziehung mit Gott leben und somit auch beten, funktioniert also gar nicht, wenn ich Jesus nicht in meinem Leben habe, wenn ich Jesus nicht in mein Herz reinlasse. Und da wollen wir euch natürlich Mut machen. Wenn du jetzt heute hier sitzt und die ganze JK schon mitnimmst, vielleicht ringst du auch damit und weißt noch nicht so, will ich oder will ich nicht. Wir wollen dir Mut machen, vielleicht das ganz heute einfach festzumachen. Dich für Jesus zu entscheiden. Und wenn du da Gesprächsbedarf hast, machen wir dir ebenso Mut, auf uns zuzukommen. Wir gehen da auch gerne Steps mit dir. Und wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann haben wir diese Gebetsbasis. Und in dieser Gebetsbasis haben wir drei Kernpunkte, auf die ich jetzt eingehen werde. Und darin zeigt sich auch gleich, was genau Gebet ist. Wir haben einmal den Kernpunkt mit Gott reden. Das ziehen wir zum Beispiel aus Psalm 145, Vers 18. Dort sagt der Psalmist: Jahwe, also Jesus oder Gott, ist allen nah, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Beten, also auch wie es hier steht, zu Gott rufen, bedeutet also einfach mit Gott zu reden. Beten ist also der Umgang und die Gemeinschaft mit Gott. Eine Beziehung ist ja so ganz grundsätzlich immer so ein wechselseitiges Verhältnis zwischen einem Part, einem Mensch, der redet und der andere, der zuhört. Und jetzt stellt euch mal vor, euch eine nahestehende Person, von mir aus euer bester Freund oder eure beste Freundin, und ihr redet ja auch miteinander, also im Idealfall redet ihr miteinander und hört auch einander in gleichen Teilen zu. Und ihr stellt euch das aber mal vor, zum Beispiel auch Sammy und ich, wir dürfen jetzt seit ein paar Monaten einen Weg zusammengehen. Und es wäre ja total schräg, wenn ich die ganze Zeit nur rede und Sammy überhaupt keinen Bock hätte, mit mir über irgendwas zu reden. Es wäre genauso irgendwie total, nicht nur irgendwie, sondern es wäre einfach total schräg, wenn wir beide überhaupt keinen Bock hätten zu reden und nur Bock hätten, einander zuzuhören. Und genauso schräg wird es auch, wenn ich zum Beispiel zu Sammy gehe und ihm mein Herz ausschütte und ihm sage, was mich beschäftigt und womit ich gerade zu kämpfen habe oder was gut ist. Und Sammy dann seine Ratschläge, seine Worte, seine Gedanken mit einbringt und ich dann aber sage, ah nee, also eigentlich wollte ich das jetzt nicht. Also eigentlich will ich dir gar nicht den Raum geben, zu mir zu sprechen, weil eigentlich will ich es ja doch so machen, wie ich will. Und diese Beispiele kann man jetzt nicht nur auf eine Beziehung übertragen, sondern halt auch ganz konkret auf Freundschaften, auf alle möglichen Arten von Beziehungen. Und diese Beispiele können wir eben auch ganz konkret auf das Thema Gebet übertragen. Gebet bedeutet also Beziehung mit Gott leben, mit Jesus leben. Das heißt, mit Gott reden, das hatten wir jetzt schon, Gott zuhören und seine Worte ernst nehmen. Zum zweiten Punkt, Gott zuhören, sagt Jesus in Lukas 11, 28, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und das sind die drei Punkte unserer Gebetsbasis. Darauf basiert unser Gebet, unsere Beziehung mit Gott. Ich schütte ihm mein Herz aus, ich höre ihn in seinem Wort zu und ich nehme das, was er in seinem Wort in der Bibel sagt, ernst. Aber wie funktioniert es denn jetzt genau mit dem Beten und wie und wo kann ich überhaupt diesen Gebetsraum gestalten? Sammy, nimm uns mal mit rein.
Genau. Vielleicht mal erst zur Einordnung. Wir sind gerade an dem Punkt, wo Gott mit David den Tempel bauen will, beziehungsweise letzten Endes mit Salomo den Tempel vollenden will. Da habe ich euch mal einen Vers mitgebracht aus 1. Chronik 22, Vers 8. Doch der Herr hat zu mir gesagt, du hast große Kriege geführt und dabei viele Menschen getötet. Weil du so viel Blut vergossen hast, sollst du mir keinen Tempel bauen. Genau, Gott will jetzt den Tempel eben mit Salomo vollenden, also übergibt David Salomo alle Pläne und alle Vorbereitungen an Salomo weiter. Also beschließt Salomo, den Tempel zu bauen und zu vollenden, einfach zur Ehre Gottes. Weil der Tempel sollte ein Ort sein, der ja zur Ehre Gottes dient, einfach ein heiliger und glänzender und perfekter Ort, wo man Gott begegnen kann und mit ihm Beziehung leben kann. Also fing Salomo an. 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinhauer, 3.600 Aufseher, 7,5 Jahre, 3.750 Tonnen Gold, 37.500 Tonnen Silber, was umgerechnet heutzutage um die 53 Milliarden Euro gewesen wäre. Der Tempelbau war also einfach perfekt durchdacht. Er war geplant und es hat enorm viele Ressourcen und unfassbar viel Hilfe gebraucht. Und es kamen Experten dazu, die sich mit den Materialien auskannten, aus dem Libanon, aus anderen Ländern und welche, die sich mit Purpur, mit Zedernholz und ja zum Beispiel Steinhauer, die sich damit auskannten. Also es war ein komplettes Gemeinschaftsprojekt und sie nahmen, wie gesagt, schon sogar die Hilfe aus anderen Ländern an, weil sie das einfach perfekt machen wollten. Es war ein komplettes All-in für diesen Tempelbau. Und da sieht man auch schon dieses ungeteilte Herz von David und Salomo, dass sie einfach alles da rein investiert haben, diesen Begegnungsort zu Gott zu schaffen. Hier habe ich euch nochmal ein kleines Vergleichsbild, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie viel 180.000 Personen sein können. Das ist das größte Stadion der Welt in Indien und da passen 130.000 Menschen rein. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, dass die Personen, die in diesem Stadion sind, plus 50.000 Leute an diesem Tempel gebaut haben, was das für ein komplexes Vorhaben gewesen sein muss. Und in 2. Chronik 2, Vers 4 lesen wir auch: Das Haus, das ich bauen will, wird groß sein. Denn groß ist unser Gott über alle Götter hinaus. Selbst der Himmel und das ganze Universum können ihn nicht fassen. Wer ist überhaupt berechtigt, ihm ein Haus zu bauen? Und wer bin ich, dass ich das könnte? Selbst das ist eigentlich nicht genug für die Größe des Herrn. Und deshalb wollte Salomo den Tempel einfach so groß machen, wie es geht. Aber er konnte es nicht selbst. Er war angewiesen auf die Hilfe von anderen. Aber am Ende war es einfach perfekt, dass sogar jede Kleinigkeit vergoldet war. Es gibt einen Vers, der mich da richtig fasziniert. Zwar steht er in 2. Chronik 3, Vers 9. Allein für den Überzug der Nagelköpfe wurden fast 1 Kilogramm Gold gebraucht. Also die haben das bis ins letzte Detail vergoldet und einfach perfekt gemacht. Die oberen Räume wurden mit Gold verkleidet. Der Tempel als Begegnungsort war jetzt vollendet. Und jetzt machen wir einen kleinen Switch und gehen ins Neue Testament. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. 160.000 Mann, 7,5 Jahre, 3.750 Tonnen Gold, 37.500 Tonnen Silber, alles perfekt durchdacht, rein heilig und auf den letzten Millimeter vergoldet. Und jetzt sagt dir Jesus: Das bist du. Und ich finde, Gott sagt einfach in so einer unfassbar liebevollen und wertschätzenden Art und Weise zu dir hier, was er in dir sieht. In einen einfach perfekten, reinen, aufwendig durchdachten Ort, an dem er, der Himmel und Erde geschaffen ist, sein will. Der Tempel Gottes, in den Gott einziehen will, höchstpersönlich. Und das alles, weil er dich ganz persönlich unfassbar lieb hat. Und was das jetzt aber inhaltlich für dein Gebetsleben bedeutet, dass du dieser Tempel bist, da nehmt euch jetzt die Emmy mit rein.
Genau, Teil 3, die Psalmen. Kurz nochmal, kurzer Recap. Teil 1, wir haben gelernt, dass die Grundlage für Gebet und Beziehung mit Jesus Leben ist, Gottes Kind zu sein, also wirklich diese Entscheidung für ihn zu treffen und mit ihm zu treffen und durch seinen Geist immer mehr in sein Ebenbild verändert zu werden. In Teil 2 bei Sammy haben wir jetzt gelernt, wie im Alten Testament der Tempel als Gebetsraum geschaffen wurde und welche Spannung auftritt, wenn ich als sündige Emmy und jetzt aber reingewaschen durch Jesu Blut am Kreuz trotzdem vor Gott stehen darf und mit ihm Beziehung leben darf. Und jetzt denkst du vielleicht: Boah, Leute, ist jetzt nicht meine erste JK, ist jetzt nicht meine erste Freizeit. Das mit dem Gebet, das ist halt total herausfordernd. Ich habe da schon so viel drüber gehört. Das ist einfach voll der Kampf und ich komme da irgendwie gar nicht weiter und ihr könnt mir davon jetzt vielleicht sonst was erzählen. Aber ich finde es einfach mit dem Beten super, super herausfordernd und schwierig. Und da stehen wir beide hier vorne und können sagen: Hey, uns geht's genauso. Das liegt daran, dass Gebet und dass dieser Gebetsraum immer mehr Raum auch in einem selber bekommt, einfach auch ein Lernprozess ist und auch Kampf ist. Und damit wir aber auch gerade auch in solchen Phasen, wo wir dann eher doch vielleicht eher frustriert sind oder uns ganz andere Verlangen und Herzensüberzeugungen irgendwo hinreißen wollen, glauben wir, ist es auch gut, nochmal eine Schleife darum zu ziehen: Warum beten? Warum beten? Warum machen wir das eigentlich? Warum ist das eigentlich so wichtig für uns? Gebet ist das Herzstück deines geistlichen Lebens. Und das wird zum Beispiel in 150 Psalmen ganz klar. Gebet ist überhaupt keine Nebensache, deswegen ist das Herz da auch in der Mitte. Im Gebet spiegeln sich alle deine und meine Facetten unseres Lebens wieder. Freude, Liebe, Trauer, Sünde, Distanz, Langeweile, Frustration, Lustlosigkeit, all das kommt damit rein. Durch Gebet kann ich meine Seele und alles, was darin abgeht, von Gott spiegeln lassen, wenn ich auch aufrichtig und ehrlich mit ihm darüber rede und ihm den Raum darin gebe. Gebet ist die Mitte in der Beziehung mit Jesus. Deswegen ist da das Kreuz. In 1. Korinther 1, Vers 9 sagt uns Paulus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, wir sind zu dieser Gemeinschaft, wenn wir Kinder Gottes sind, berufen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das, wo wir drin aufgehen dürfen. Das ist das, was immer mehr Raum bekommen darf und wo natürlich Gebet einfach ein riesengroßer Gestaltungsraum ist. Durch Jesu Tod am Kreuz ist der Weg zu Gott frei, um mit ihm überhaupt erst kommunizieren zu können. Das sagt uns Jesus in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Hebräer 4, 14 bis 16 wird gesagt, weil wir den einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Jesus ist also der große Mittler zwischen uns sündigen und unwürdigen Menschen und dem heiligen, makellosen Gott. Nochmal kurzer Switch zurück am Anfang zu dem Beispiel mit der Freundschaft. Wenn du und dein bester Freund nicht miteinander redet, wird es auf Dauer schwierig, die Freundschaft zu erhalten. Und genauso ist es auch mit deiner Beziehung mit Gott. Wenn du nicht mit Gott sprichst, ist eine tiefe und transparente Beziehung mit Jesus nicht möglich.
Kurz gucken.
Okay. Kern der Beziehung mit Jesus ist also Kommunikation, also Gebet. Und Gebet ist die intensivste Form der Beziehung mit Gott. Und Gebet wird dein Leben sein, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, eben weil es sich durch all deine Lebensbereiche durchziehen wird. Wir wollen und dürfen von David lernen, was es heißt, zur Gemeinschaft mit Gott berufen zu sein und wie man ganz konkret auch beten kann und wie dieser Gestaltungsraum immer mehr Gestalt annehmen kann. Und bevor wir tiefer in den Inhalt jetzt von Gebet reingehen, ist es uns wichtig zu betonen, dass wir alle Anfänger im Gebet sind und auch bleiben. Und du darfst einfach von da, wo du gerade stehst, mit Jesus, ohne Jesus, mit Gebetsraum, ohne Gebetsraum, darfst du einfach Step für Step anhand und inspiriert von Gottes Wort weitergehen. Wir wollen euch mit den nächsten Punkten also nicht irgendwie in Frustration oder Depression bringen, das überhaupt nicht. Wenn du da jetzt vielleicht irgendwelche Punkte entdeckst, wo du merkst, boah, da ist ja vielleicht irgendwas schräg in meinem Herzen und vielleicht ist da wirklich was einfach nicht cool oder ich hatte da irgendwas gar nicht so auf dem Schirm und jetzt wird das irgendwie so groß und irgendwie ist das jetzt doch irgendwie voll wichtig. Und wenn du von Gott Schräglagen da aufgezeigt bekommst, dann wollen wir dir Mut machen, dass diese Schräglagen, die dir Gott da zeigt, anzunehmen und mit ihm da tiefer reinzugehen. Denn wir glauben daran, dass dieses Feststellen von unseren Schräglagen in unserem eigenen Herzen immer ein Geschenk von Erkenntnis ist, immer ein Geschenk der Erkenntnis von Gott, wie es auch in unserem eigenen Herzen aussieht. Und von daher dürfen wir ganz getrost an Jesus uns da wenden und ihm dafür auch danken, wenn er uns Schräglagen aufzeigt. Und von da, wo du stehst, darfst du mit Jesus weitergehen, ohne dich mit irgendjemand anderem in diesem Raum geistlich zu vergleichen. Also, wie sieht jetzt Gebet inhaltlich aus? Auch hier drei Kernpunkte. Zum einen, Gott lernen wir Gott in seinem Wesen kennen. Ja? Denkt an die Basis, reden, zuhören, gehorchen. Und gerade wenn wir das Thema oder den Kernpunkt mit dem Zuhören haben, bezieht sich das vor allem auf Gottes Wort. Und das heißt natürlich, dass wenn ich in Gottes Wort lese, ihn ja auch in seinem Wesen kennenlerne. Zum Beispiel, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig oh, da ist ein Schreibfehler, in allen seinen Werken. Das ist zum Beispiel, was, wo die Bibel uns ein Stück weit zeigt, okay, das ist ein Teil vom Wesen Gottes. Der zweite Punkt ist, Gott lernen, auch als Gott zu behandeln. Wir hatten jetzt gestern beim Dani schon Psalm 51, heute Morgen auch. Der Kontext nochmal, ja, David tritt hier vor Gott, nachdem ihm klar wurde, dass er gesündigt hat mit Bathseba und auch vor Gott. Und da sagt David, gegen dich, Gott, ja, besonders gegen dich habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter da. David sagt hier also nicht nur, hey, das ist das Wesen, was du mir zeigst in deinem Wort, wie du bist, Gott, sondern ich gebe dir auch das Recht, mich zu spiegeln und auch Urteil über mich zu sprechen. Ich bin nicht mein eigener Richter, sondern ich lerne mich drunter zu stellen, unter Gottes Wort und was er sagt und wie er ist. Der dritte Punkt, den Gebet auch mit erstreckt, ist natürlich, mich selbst und mein Herz auch kennenzulernen. Zum Beispiel Psalm 139. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Das sind die drei Punkte. Und da ist nochmal auch ganz wichtig, uns zu sagen, das ist ein Lernprozess, da reinzuwachsen. Das passiert nicht mit einem Fingerschnipsen, wenn du dich entschieden hast, Kind Gottes zu sein, sondern jeder dieser drei Kernpunkte ist und bleibt ein Lernprozess. Genau. Und da ist es uns wichtig zu sagen, die Gestaltung deines Gebetsraumes darf Zeit, Fehler, Erfolge, Schönes, Leidvolles und auch Lustloses haben. Das gehört mit dazu. Gebet ist ein Raum, den jedes Kind Gottes Stück für Stück entdecken, festigen und von Jesus auch umbauen lassen darf. Und es ist eben auch ein riesengroßer Lernprozess, Jesus mit in den eigenen Alltag hineinzunehmen, zu lernen, auf ihn zu hören und seinen Worten mehr zu vertrauen als meinen eigenen. Daher ganz kurz, zwei To-Gos. Nummer 1, meine Jesus-Beziehung ist nicht von meinen Gefühlen und oder Umständen abhängig. Bei all dem gilt, Gott ist deine Herzenshaltung zu Gebet wichtiger als die Form oder die Sprache deiner Gebete. Ich weiß, für einige von euch ist es zum Beispiel total herausfordernd, laut zu beten, aber wir wollen euch Mut machen, denn es kommt nicht darauf an, wie du was sagst, oder ob du dann mal eine längere Zeit schweigst oder dich irgendwie verhaspelst. Darauf kommt es nicht an, weil Gott dein Herz ansieht und eben nicht das, was außen ist. Und David fiel das mit dem Beten auch nicht immer so leicht. Er hatte Phasen, wo sein Gebetsleben vollkommen aufgeblüht ist und er hatte ebenso Phasen, die super herausfordernd waren. Und egal, ob David einen Lobpsalm oder Gott angeklagt hat oder vielleicht auch mal nicht die richtigen Worte gefunden hat, lebte er in Ehrlichkeit und Transparenz vor und mit Gott. Und diese Transparenz vor Gott zu leben, das bedeutet, die Entscheidung zu treffen, dass ich nichts vor ihm verbergen möchte, ist eben Intimität mit Gott leben. Das bedeutet, ungeteilt mit Gott zu leben, auch im Thema Gebet. Das heißt, David hat wirklich alles aus seinem Herz mit Gott geteilt. Ihm erzählt, mit ihm geweint, gelacht, geschwiegen. Wir haben euch ein Zitat von Timothy Keller aus dem Buch Beten mitgebracht, der das ganz gut zusammenfasst. Und da sagt Keller, Beten ist immer beides. Ehrfurcht und Intimität und aber auch Kampf und Realität. Genau. Und jetzt steigen wir noch ein in die Gebetsformen. Genau, da haben wir drei große Rubriken. Wir haben einmal Lobpsalmen, Beispiel stehen drunter, zum Beispiel Psalm 63. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Neben den Lobpsalmen haben wir auch Dankpsalmen. Zum Beispiel: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Und als dritte große Rubrik haben wir noch die Klagepsalmen. Themen bei den Klagepsalmen sind oft der einsame Beter, der sich verzweifelt fragt, wo Gott ist und für den das Gebet mit Gott voll des Ringen ist. Kommt es dir bekannt vor? Also ich finde mich da oft auch wieder. Zum Beispiel Psalm 10. Herr, warum stehst du so ferne? Verbirgst dich zur Zeit der Not. Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Genau. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz konkret die Gebetsinhalte an, mit welchen wir unser Gebet füllen können, dürfen, teils auch sollen und nicht nur teils. Genau. Und auch hier ist es uns nochmal wichtig zu sagen, die Struktur kann uns als Hilfe dienen, aber wir müssen nicht der Struktur dienen. Was meine ich damit? Die folgenden Inhalte können hilfreich sein, aber ein gelungenes Gebet ist nicht eins, was alle Inhalte thematisiert. Aber dennoch ist es genauso wichtig, eine gute Balance zu finden, zum Beispiel zwischen der Anbetung Gottes und aber auch ihm mein eigenes Herz zu bringen mit allem, was da drin gerade abgeht. Genau, Gebetsinhalte. Ich erkläre die Begriffe. Wir haben einmal die Ehrfurcht. Ehrfurcht, weil Anbetung und Dank, weil ich ein mini bisschen mehr Gott durch sein Wort kennenlernen darf und seine Größe ein bisschen mehr erkennen darf. Wie ich es schon formuliere, ihr merkt, das geschieht vor allem durch Gottes Wort, weil eben Gottes Wort Gottes offenbartes Wort ist. Dann die Ehrlichkeit. Ja, das heißt, eigene Selbstreflexion und ehrlich mit mir und auch mit Gott sein. Transparenz habe ich schon erklärt. Die Entscheidung zu sagen, ich will, dass nichts zwischen mir und Gott steht. Ich will vor ihm nichts verbergen. Mit allem zu Jesus zu kommen. Und genau das ist eben ein ungeteiltes Herz und jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung. Bitte Gott um Vergebung, Hilfe, Veränderung bitten, meine ganz konkreten persönlichen Bitten. Und dann haben wir natürlich auch den Gebetsinhalt der Fürbitte. Und da wollen wir uns Mut machen, eben nicht auch die Menschen zu vergessen, die Gott uns in unser Umfeld hineingestellt hat, für die wir Verantwortung tragen dürfen, sei es Familie, sei es Freunde. Und da wollen wir euch Mut machen, weil ich glaube, oft hängen wir sehr in dem kleinen Raum drinne. Und das ist auch voll gut grundsätzlich, Gott mein eigenes Leid zu klagen oder meine Freude oder eben mein Herz auszuschütten. Aber es ist genauso wertvoll und wichtig, dass wir uns eben auch nicht nur um uns selber drehen. Und das kann eben, nicht nur kann, sondern ist auch sehr befreiend, von sich selber wegzuschauen und eben auch für andere fürbittend einzustehen. Und den Fürbittepunkt kann ich ja gerade deswegen auch machen, weil ich ja als Kind Gott weiß, Gott sieht mich, Gott versorgt mich, Gott vergisst mich nicht. Und wenn ich diese Punkte weiß, dann kann ich auch mit Freimütigkeit sagen, und dann kümmere ich mich auch gerne um meinen Nächsten, dann sehe ich auch gerne meinen Nächsten. Die Psalmen sagen uns eigentlich hauptsächlich eine Sache. Bleib dran. Bleib dran, mit deinem Gott Beziehungen zu leben, egal wie gut oder schlecht es gerade läuft. Egal, ob du und Jesus jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr geredet habt oder ob du hier gerade durch ein JK-Gebetshoch durchschweben darfst. Das ist auch voll schön. Aber so oder so, egal wo du dich gerade selber einordnest, bleib dran. Mit ungeteiltem Herzen leben und beten wie David bedeutet im Gestaltungsraum des Gebetes, mich vom Heiligen Geist immer mehr verändern zu lassen, also Jesus immer ähnlicher zu werden. Das bedeutet zum einen praktisch, mit ungeteiltem Herzen beten, eben an Gott dran zu bleiben, mit ihm und das macht man andersrum. Mit ungeteiltem Herzen zu beten bedeutet, durch und mit Jesus im Gespräch zu bleiben, ihm zuzuhören, also sein Wort zu lesen und seine Worte ernst zu nehmen. Praktisch inhaltlich sind wir das gerade nach diesen Gebetsinhalten durchgegangen. Und da wollen wir euch einfach Mut machen, wollen wir auch uns Mut machen, dran zu bleiben, mit Gott ungeteilt, auch mit ungeteiltem Herzen zu beten. Und Sammy nimmt uns jetzt noch mit in den praktischen Lernprozess mit rein.
Genau. Wir hatten es ja vorhin davon, dass du der Tempel bist. Und jetzt sollten wir uns aber die Frage stellen, wie wir damit umgehen, dass wir der Tempel sind und wie wir schaffen, einfach wie David und Salomo, aus diesem Tempel einfach einen Gebetsraum für Gott zu machen. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen oder zu veranschaulichen, habe ich so einen Kreislauf erstellt. Emmy hat uns ja vorhin schon gesagt, dass die Voraussetzung für Gebet die Entscheidung für Gott ist, also für Jesus, sodass der Heilige Geist in dich einkehrt und du Beziehung mit ihm leben kannst. Und dadurch hast du diese Beziehung zu Jesus. Und und das führt eben dazu, dass du Jesus in deinem Herzen erkennst und du erkennst, wer Gott ist. Und wenn du erkennst, wer Gott ist, dann hast du, ob du willst oder nicht, Ehrfurcht vor ihm. Und das ist auch hier der erste Punkt. Die Frage ist aber jetzt nicht, ob du Ehrfurcht hast, wenn du dich für Jesus entschieden hast, weil die hast du, sondern wie viel Ehrfurcht. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir: Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Genau, das lehrt uns einfach, dass der Anfang und somit der wichtigste Punkt der Beziehung zu Jesus die Ehrfurcht ist. Das ist der Kern, der Startpunkt, von dem alles ausgeht. Also Gottes Größe zu erkennen. Und das führt dann zu dem nächsten Punkt, und zwar der Sehnsucht. Denn je mehr wir Gott erkennen und Gott kennen, desto mehr werden wir unserer Schwachheit auch bewusst und dem, wie sehr wir Jesus brauchen. Unsere Sehnsucht zu Jesus wächst immer mehr, je mehr wir ihn erkennen und je mehr wir uns auch kennenlernen. Im Psalm 84, Vers 3 lesen wir: Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen im Tempel Jahwes. Mein Herz und mein Leib, sie jubeln dem lebendigen Gott zu. Da kannst du dir mal die Frage stellen: Hast du auch diese Sehnsucht zu Jesus? Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, der daraus folgen sollte oder folgt. Und zwar, wie es David hier eben beschreibt: Wir wollen Gott anbeten. Wir haben durch Jesus die Brücke zu Gott. Das hat uns ja auch Emmy schon gesagt. Er ist der endgültige hohe Priester, der uns Zugang zu Gott verschafft. Früher war es ja so, dass nur die hohen Priester ins Allerheiligste durften, um Gott zu begegnen. Und was für ein unfassbares Privileg ist es jetzt hier, dass du diesem allmächtigen Gott begegnen kannst. Emmy hat uns da ja vorhin schon mit reingenommen. Also geh und sprich mit deinem Gott, immer und über alles. Und jetzt fehlt aber noch ein Punkt nach der Anbetung, und zwar hat uns da auch vorhin Emmy schon mit reingenommen, und zwar zu dem Punkt, dass Gebet einfach Beziehung ist. Und Beziehung ist nur Beziehung, wenn zwei Personen wirklich aktiv daran beteiligt sind. Du kannst oder solltest zumindest ja auch nicht dich selber heiraten. Und deswegen auch der letzte Punkt hier: Bibel lesen, also in Gottes Wort schauen. Ich war damals so in dem Ding gefangen, dass ich gebetet habe und mich immer gewundert habe, warum Gott mir nicht geantwortet hat und warum er mir nicht hilft. Und ich habe vielleicht ab und zu auf Instagram oder auf irgendeinem Reel oder in irgendeinem Beitrag einen Vers gelesen und habe mir dann jetzt gedacht, hey, das ist jetzt Gottes Wort, das in meine Situation spricht. Und versteht mich nicht falsch, Gott spricht ja auch, also das ist ja auch Gottes Wort, das sind ja Verse aus der Bibel, und Gott spricht durch sein Wort, durch Verse zu uns. Aber solche einzelnen Verse sind kein Orakel, was dein Leben bestimmen soll. Es ist viel wichtiger, dass du intensiv in Gottes Wort einsteigst und eintauchst und Jesus und somit Gott kennenlernst. Und dadurch, dass du ihn dann kennenlernst und eintauchst und Jesus und somit Gott kennenlernst, weiß, wie er in deiner Situation handeln würde und nicht irgendwie auf Zeichen und Wunder wartest oder irgendwie einzelne Verse als Entscheidungsorakel deines Lebens nimmst, sondern dass du deinen Wille eins werden lässt mit dem Wille Gottes. Es gibt ja auch diesen Satz, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das ist ja auch in euren Freundschaften oder in Beziehungen so, dass du einfach eins wirst mit dem anderen. Du übernimmst Angewohnheiten, du übernimmst Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen. Und warum? Weil du mit der anderen Person viel Zeit verbringst. Und jetzt mach dir wirklich Mut. Lass auch Gott auf dich abfärben, indem du, wie mit deinen Freunden, viel Zeit mit Jesus verbringst. Weil das, womit du am meisten Zeit verbringst, das wird auch am meisten auf dich abfärben. Willst du Jesus spiegeln und ihm ähnlicher werden? Dann verbring Zeit mit ihm, weil er spricht durch sein Wort zu dir, aber du musst hören. Ich sage da gern das Beispiel vom Psychiater oder Psychologen oder Seelsorger. Es ist wie wenn du mit dem Ganzen, was dich irgendwie beschäftigt, was gerade auf deinem Herzen ist, zum Psychiater gehst, ihm alles hintischst, du klatschst ihm alles hin, erzählst ihm alles. Und der Psychiater guckt dich an, will gerade anfangen zu reden und dir Tipps zu geben und du drehst dich um, gehst raus, machst die Tür zu und haust ab. Und damit, mit diesem letzten Punkt hier schließt sich eben der Kreislauf. Du lernst Gott besser kennen, hast dadurch mehr Ehrfurcht, daraufhin mehr Sehnsucht, mehr Gebet und mehr Bibel. So, jetzt könnte ich die Andacht beenden und wir gehen nach Hause. Wir reisen uns ein bisschen zusammen, ein bisschen mehr Disziplin und wir kriegen das alle hin, dass wir in so einer Aufwärtsspirale sind und immer mehr zu Jesus wachsen. Aber das klingt ja ganz schön und einfach, aber es ist eben nicht die Lösung und diese Endlösung, weil es einfach viel zu abstrakt ist. Und wir können uns jetzt mal die Frage stellen, warum geht es uns denn nicht so, dass wir in dieser Aufwärtsspirale Gott einfach straight immer ähnlicher werden und in dieser, wie so einer exponentiellen Kurve nach oben heizen, in diesem Kreislauf. Und da stellen wir uns jetzt, fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Warum habe ich diese vier Sachen hier jetzt Gold gemacht? Dieser Kreislauf, beziehungsweise diese Beziehung, dieser Ort, der ist von Gott perfekt durchdacht, heilig und rein. Es ist ein Einswerden mit Jesus. Und jetzt gehen wir die Punkte, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gemerkt, dieser Vergleich von vorhin zu dem Tempel. Und jetzt gehen wir die Punkte vom Tempel nochmal rückwärts zurück. Weil dieser perfekte, reine und heilige Ort, der jetzt du bist, ist, wie du oft vermutlich merkst, einfach gar nicht so heilig an vielen Stellen oder sauber oder perfekt, wie Gott es sich wünschen würde. Da gibt es Dinge in deinem Leben, die diesen Tempel verschmutzen und verkleben, Dinge, die dich daran hindern, diese perfekte Beziehung zu leben. Und da habe ich euch mal auch hier einfach ganz praktisch ein paar Steine mitgebracht, aber auch hier auf der Folie, oh, jetzt bin ich eins zu weit, genau, hier habe ich euch mal ein paar Bausteine mitgebracht. Da gibt es noch viel mehr. Ihr könnt euch auch mal überlegen, was so eure Bausteine sind. Und klar, hier gibt es einzelne Punkte, die vielleicht per se gar nicht direkt Sünde sind. Das hatten wir auch gestern bei dem Dani. Und da habe ich jetzt euch einfach mal das Beispiel gebracht. YouTube, Instagram oder, keine Ahnung, vielleicht sind es auch bei dir einfach Pornos. Und die Wüste soll einfach darauf hindeuten, dass du vielleicht an dem Punkt stehen bleibst, Beziehung zu leben, weil du merkst, es verändert sich nichts. Du merkst irgendwie, hey, ich bete, ich lese Bibel, alles klappt irgendwie, aber das ist einfach eine komplette Wüstenphase, es bringt mir gar nichts. Oder du verbringst Zeit mit anderen Dingen. Und wie gesagt, das ist einzelne Dinge, ich schaue auch gerne YouTube, das ist per se keine Sünde, aber was problematisch wird, wenn diese Sachen ein Stein werden, also ein Baustein. Und dieser Baustein oder beziehungsweise diese Bausteine sich dann Stück für Stück in diesen eigentlich so reinen und heiligen, perfekt durchdachten Ort reinstapeln und diesen Kreislauf irgendwie verkleben. Die Steine stapeln sich Stück für Stück langsam unbemerkt in dir auf und du musst an manchen Stellen irgendwie schon Umwege gehen, um zu Jesus zu begegnen und langsam wird es irgendwie immer zäher und dichter und irgendwann ist kaum noch etwas übrig von dem sauberen, klaren und heiligen Ort, den Gott sich da gedacht hat. Und du begibst dich in so eine Abwärtsspirale. Du vergisst immer mehr, wer Gott ist und baust einfach eine immer größer werdende Distanz zu ihm auf. Jetzt lesen wir aber mal 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und jetzt kommt's, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Das sagt uns einfach nochmal, wir sind aktuell in diesem Zustand, dass wir nicht diesen perfekten, reinen Zustand, also dieses Gleichsein mit Gott haben werden, weil wir einfach in einer sündigen Welt sind. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Ich finde, das ist einfach so eine wunderschöne Berufung, die uns da Gott gibt, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir diesen Auftrag haben, diesen Tempel, den er uns da gegeben hat, dass er einfach in uns wohnen will, reinzuhalten. Und Jesus sagt da auch noch was ziemlich direkt zu uns, und zwar in Matthäus 21, Vers 13, wo er in den Tempel geht und die ganzen Tische umhaut. Er sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und das ist genau dieser Punkt. Frag dich mal, machst du dich, der eigentlich sich für Jesus entschieden hat, der eigentlich dieser reine und heilige, perfekte Ort sein soll, machst du eine Räuberhöhle aus dir? Oder nimmst du das wahr, dich einfach immer wieder mit Jesus zu reinigen? In 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 lesen wir, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es gehört alles zur Welt. Und diese Welt wird mit ihren Begierden verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Wenn du ein Ja zu Jesus hast, dann sieht es bei dir nicht so aus, sondern so. Du bist ein geheiligter Tempel Gottes. Und Gott fordert dich auf, auch so zu leben. Heilig und ohne Sünde. Und deswegen mache ich dir Mut, dass du darum ringst und darum kämpfst, diesen Ort einfach immer wieder zu reinigen und freizuräumen. Kannst dir mal dir die Frage stellen, wie hoch ist deine Mauer in deinem Leben? Siehst du überhaupt noch die Option des Gebets? Oder pflanzen sich bei dir hier unfassbar viele Bausteine zwischen der Sehnsucht und dem Gebet? Du merkst, eigentlich solltest du beten, eigentlich, oh, irgendwie zieht es mich dahin, eigentlich, also jetzt nicht gefühlsmäßig, sondern du merkst, weil du dich für Jesus entschieden hast, du solltest eigentlich hier hinkommen, aber hier ist einfach so eine Riesenmauer mit allem Möglichen, was du in deinem Alltag machst, dass du irgendwie gar nicht ankommst, weil du dein Leben so vollballerst, dass Gott gar keinen Raum mehr hat. Oder ist die Mauer gar nicht so groß und du zwingst dich irgendwie ab und zu drüber und hast aber eigentlich gar keinen Bock. Und Jesus hat für dich gekämpft und er war gehorsam bis am Tod. Jetzt ist die Frage, die ich dir stelle, bist auch du gehorsam und kämpfst? Er hat alles für dich gegeben. Gibst du auch alles für ihn? Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Nimmst du auch dein Kreuz auf dich auf? Jesus wartet auf dich und er will mit dir kämpfen. Also kämpf, denn er liebt dich mehr als alles andere, in das du so unfassbar viele unnötige Stunden investierst. Und hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, der Kern von Gebetsleben besteht jetzt nicht darin, dass du mehr leisten musst. Wie du selbst merkst, wirst du daran auch scheitern. Es geht vielmehr darum, dass du in diesen Kreislauf reinwächst und dir 5 Punkte bewusst machst. Und zwar der erste Punkt, das Zentrum und die Basis von allem ist die Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, wir lieben doch, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die Basis von allem. Das ist der Kern, warum du überhaupt in dieser Beziehung leben kannst. Der zweite Punkt ist, ich brauche Gottes Hilfe und kann es nicht aus eigener Kraft. Gott hilft mir und hat mir bereits am Kreuz geholfen. Der dritte Punkt ist, ich darf und muss diese Hilfe in Anspruch nehmen. Die Schriftart hat leider nicht zugelassen, dass ich das im ScharfeS schreibe, aber ich mache euch Mut, tut Buße. Daniel hat das auch gestern schon erwähnt. Es ist einfach so wichtig, dass ihr immer wieder umkehrt zu Jesus. Was dann dazu führt, dass ihr einfach diesen Heiligungsprozess, also diese Reinwaschung von den Bausteinen bekommt. Aber ganz wichtig, der fünfte Punkt ist auch Gehorsam. Ihr müsst gehorsam sein und ihr müsst sein Wort ernst nehmen. Weil du kannst nicht erwarten, dass Gott dich nach deinen Stoßgebeten, während du YouTube schaust, zur Bibel hinbeamen wird, du auf einmal mit mega schöner Musik auf einem Sessel ohne irgendwelche Ablenkungen mit den perfekten Emotionen da sitzt und 4 Tage die Bibel studierst. Du musst dein Handy weglegen und du musst dich dafür entscheiden, jetzt Zeit mit Jesus zu verbringen. Deshalb mache ich dir Mut, kämpf dich durch. Ich weiß, es gibt so viele Ablenkungen in deinem Leben, die dich irgendwie davon abhalten wollen, diese Beziehung zu leben und zu Jesus zu gehen und zu beten. Aber es gibt auch eine Stelle, ich finde die Story einfach richtig cool, und die verdeutlicht uns das auch nochmal, wo die Freunde diesen Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Und da sind so viele Menschen, aber sie schaffen es irgendwie nicht, zu Jesus zu kommen, weil er im Haus ist und alle Menschen sich zu Jesus drängen. Aber was machen die Freunde? Sie geben nicht auf und gehen weg, sondern sie kämpfen sich durch und steigen am Ende sogar durchs Dach rein. Deswegen mache ich dir Mut, dass du dich auch zu Jesus durchkämpfst in deinem Alltag. Lass dich nicht abhalten von den ganzen Sachen, die in deinem Alltag irgendwie rumschwirren. Und ja, dieser Kampf, der ist eine Verzwickung, das weiß ich. Und das wissen wir beide. Aber es ist einfach ein Kampf und es ist normal und es gehört dazu, wenn du dich für Jesus entscheidest. Aber wer das noch viel mehr weiß, das ist Jesus. Er hat diesen Kampf gekämpft für dich. Er hat sogar Blut ausgeschwitzt, damit du diese Beziehung leben kannst. Also frag dich mal, ob du diese Beziehung annehmen willst und auch kämpfen willst für den, der so sehr für dich gekämpft hat. Weil Jesus nimmt dich an die Hand und er kämpft mit dir. Du musst es nicht alleine machen, aber er fordert dich eben raus und sagt dir, kämpf. Er sagt, wer mir nachfolgen will, muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Willst du Jesus nachfolgen? Dann ring mit ihm darum, aufzuräumen und kämpf dich zu ihm. Leg alles ab, was dich hält und renn. Wirklich, Leute, ich mache euch wirklich Mut, renn zu Jesus. Ich weiß, es ist oft so schwer, aber ich mache euch Mut, dass ihr zu Jesus rennt, dass ihr die Sachen, die euch ablenken, wirklich ablegt und gehorsam seid. Auch wenn eure Gefühle da nicht mitmachen. Reißt alles weg, was euch daran hindert und rennt in seine Arme, weil er steht mit offenen Armen da und er wartet auf euch. Und wirklich, das ist das Einzige, der einzige Schatz, für den ihr am meisten kämpfen solltet. Und zwar die Beziehung mit Jesus. Und dann bete zu Gott, wie es David getan hat. Gib auch meinem Sohn Salomo ein Herz, das voll und ganz dir gehört, damit er stets dein Gesetz, deine Gebote und Weisungen befolgt. Steh ihm bei, wenn er den Tempel baut, für den ich alles vorbereitet habe. Amen.
Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du unser Fundament bist. Und wir beten jetzt, Herr, dass das, was wir hören durften, wo du uns begegnet bist, was du ganz konkret zu uns gesagt hast, dass das immer mehr Raum in uns einnimmt. Wir beten, Herr, dass du uns wirklich dieses ungeteilte Herz schenkst und uns hilfst, darum zu kämpfen und zu ringen. Jetzt danken wir dir auch für die Kleingruppenzeit und bitten dich um deinen Segen. Amen.